Moin, Tachin, Servus und Mahlzeit. Willkommen bei Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute sprechen wir über das Thema, wie kommt man eigentlich ins Maler-Nationalteam? Moment, ein Stück zurückgespult. Wie komme ich überhaupt erstmal ins Malerhandwerk, um dann irgendwann ins Maler-Nationalteam zu kommen? Und ich glaube, dafür habe ich einen richtig, richtig coolen Gast heute hier sitzen. Und zwar die Freya Spitzer.
Hallihallo.
Hallihallo. Und du hast es ja geschafft. Du bist im Maler-Nationalteam und du hast auch die Exzellenzmedaille 2023 in Polen bei den Euroskills abgeräumt.
Ganz genau.
Und jetzt geht das Ganze aber ja ein bisschen früher los. Wie hast du es denn eigentlich ins Malerhandwerk geschafft? Also wie bist du überhaupt aufs Malerhandwerk aufmerksam geworden?
Ich denke, ich hatte schon immer viel Interesse an Gestaltung und irgendwie auch mit Farbe. Ich habe ja mein Fachabitur in Richtung Fachrichtung Gestaltung gemacht. Und dann war so die Überlegung, okay, was fängt man jetzt wirklich damit an? Und ich hatte damals einen Bekannten, der hat Maler gemacht und hat mir total abgeraten, das ist nichts für Frauen, das ist überhaupt sowieso erstmal also ein Scheißhandwerk und dann halt schon mal gar nichts für Frauen, weil das ist halt schwere Arbeit, man buckelt nur, man wird ausgenutzt und blibablob halt, ne? Auch so das typische Klischee, was man so kennt vom Malerhandwerk. Und dann hat eine Freundin von mir nach der Fachschule meinte so, ja, ich mache jetzt meine Ausbildung als Malerin. Und bei mir, ticker, das ist doch kein Ausbildungsberuf für Frauen. Oh. Und sind wir so im Kontakt geblieben und waren auch noch in einer Freundesgruppe. Und die hat erzählt, wie toll das ist und was für einen tollen Betrieb sie hat. Sie hat mega Spaß und das hat mich total begeistert. Ich war dann auch in so einem Gap Year, ein bisschen orientierungslos und wusste nicht so richtig genau, was mache ich jetzt. Und dann meinte sie mal, ja, wir suchen eigentlich immer Praktikanten und bewerb dich doch einfach mal, ne? Also guck doch einfach mal, wie dir das Spaß macht. Und ja, hab dann ein Praktikum gemacht im Jahr 2019 im Winter und hab dann erstmal so, ja, einen Monat mache ich jetzt mal hier und guck so ein bisschen. Und es hat mir ab der ersten Woche, ab ersten Tag eigentlich sofort Spaß gemacht, die Leute. Und es war super offen und locker, was ich ja eigentlich auch bin. Und das war gar nicht dieses Bild, was ich hatte, sondern hat mich total begeistert. Und nach dem Monat war ich so, okay, wo muss ich unterschreiben? Kann ich endlich meine Ausbildung anfangen?
Das ist geil. Also wenn du so einen Einstieg findest und da auch so direkt abgeholt wirst, ist natürlich nice. Ich glaube, viele haben auch ihre ersten Berührungen mit dem Malerhandwerk, mit den Leuten, die sie irgendwie in der Bahn treffen. Und dann siehst du da so einen Harald sitzen mit der Bierflasche so um 16 Uhr, der jetzt gerade Feierabend macht. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das repräsentativste Bild für unser Handwerk.
Gar nicht.
Und was ich jetzt mal vorbereitet habe, ich bin jetzt mal auf azubi.de gegangen und habe mal geguckt, was muss man eigentlich mitbringen, um eine Ausbildung als Maler zu machen und wie geht die Reise dann weiter. Und ich fände das schon mal spannend, so die beliebteste Frage von den Bewerbern, was glaubst du, was die erst oder der die meistgestellte ist?
Wie viel Gehalt?
Korrekt. Also für alle, die sich hier fragen, das ist natürlich jetzt ein Durchschnittswert, der bundesweit unterschiedlich aussieht. Aber im Regelfall kriegt man im ersten Lehrjahr 740 Euro, im zweiten Lehrjahr 815 Euro und im dritten Lehrjahr 980 Euro. Und du hast gesagt, du hast ein Fachabi gemacht.
Ja, genau.
Wie lief das bei dir ab mit Ausbildung, Fachabi? Also du hast erst ein Fachabi gemacht und dann die Ausbildung?
Ja, ganz genau. So geguckt nach dem Realschulabschluss, dachte ich so, kannst du eigentlich nochmal weitermachen. Und da ich eh sehr kreativ war und dachte so, ich möchte eigentlich schon irgendwie was Handwerkliches machen oder so in die Richtung, war das perfekt.
Cool. Und hast du dann die Ausbildung verkürzt gemacht dann im Nachgang?
Nee, tatsächlich im Voraus. Also es war, weil halt das so gut lief mit dem Praktikum, mein Chef auch direkt gesagt hat, ja, ich will dich eigentlich, wir müssen jetzt nochmal hier Bewerbung machen, damit es alles so seinen guten Ablauf hat. Und dann habe ich direkt im Februar angefangen und von vornherein ein halbes Jahr verkürzt.
Das ist natürlich nice. Und was hast du jetzt in der Ausbildung so? Also, ich kenne ja, sorry, ich muss mal kurz zurückspulen. Ich kenne ja Horror-Stories von so manchen Auszubildenden, die halt in Betrieben gelandet sind, wo es halt nicht so geil läuft. wo man dann halt irgendwie den ganzen Tag nur Materialschlepper ist und sonst eigentlich gar nicht so richtig was lernt. Aber du hast direkt von der Pike auf sozusagen mitmachen dürfen und auch voll das Fachliche mit aufgesaugt.
Ja, also ich kann leider überhaupt nicht mitsprechen bei Menschen oder bei Personen, die das erfahren haben. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich habe das auch in der Berufsschule immer gesehen, dass es den Leuten auch wirklich schlecht gehen kann und die nicht wertgeschätzt werden. Und ich wurde vom ersten Tag an, selbst im Praktikum, schon total wertgeschätzt. Ich durfte mit Hand anlegen. Es wurde sofort darauf geachtet, selbstständig zu arbeiten. Und mein Chef hat immer gesagt, erst lernst du es, wie es richtig geht, und dann pfuschen kannst du später immer noch.
Also, ich sage mal so, ich habe bei meinem Meister damals eher nur das Pfuschen gelernt. deswegen habe ich auch keine Exzellenzmedaille gewonnen in irgendwas. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und wie ging es dann für dich weiter nach der Ausbildung? Also du hast dann deine Ausbildung hier fertig gemacht und bist dann aber auch direkt hier geblieben.
Ja, genau. Also weil es halt so gut funktioniert hat. Mein Chef hat mich immer wirklich die ganze Zeit unterstützt. Auch bei den, dann für die Gesellenprüfung, für die Zwischenprüfungen konnten wir hier in unseren Übungsstätten, konnten wir uns immer vorbereiten und üben, und das war halt schon echt ein enormer Vorteil, den ich auch gegenüber den anderen Auszubildenden hatte. Genau, nach der Ausbildung bin ich dann da geblieben und dann hat das angefangen, dann ging es bei der Gesellenprüfungsausgabe, da wo man seinen Gesellenbrief bekommt, habe ich dann gleich direkt die Einladung bekommen zum Landeswettbewerb. Bei uns in Hamburg, wir haben ja keine Kammern, deswegen gibt es nur den Landeswettbewerb. Und ja, der fing dann, glaube ich, auch einen Monat später oder so schon an, ja.
Krass. Ich spule nochmal kurz zurück, bevor wir zu deinen Meisterleistungen kommen. Viele fragen sich natürlich auch, was sind so die Voraussetzungen für eine Ausbildung im Malerhandwerk? Also ich glaube, viele denken halt auch noch gar nicht so viel drüber nach, was wollen sie eigentlich wirklich machen? Du hast ja selber gesagt, du warst auch in einem Gap hier und warst noch in der Orientierungsphase, sage ich jetzt mal. Und erstmal, was sind denn so die Voraussetzungen, um Maler zu werden?
Ich denke, eigentlich kann das jeder machen. Du musst nur ein bisschen handwerkliches, selbst du brauchst eigentlich nicht mal handwerkliches Geschick, weil das lernst du. Mhm. Wir hatten auch Auszubildende, was unsere Gesellen immer erzählen, so die haben mit zwei linken Händen angefangen und jetzt hat er mittlerweile seine eigene Firma, ne? Also da kann aus jedem etwas werden. Es geht allein darum, dass du dieses Handwerk erlernen möchtest und Spaß wirklich bei der Sache hast und ja, dir auch gerne die Finger schmutzig machst, ne? Weil am Ende des Tages hast du schmutzige Finger. Und ich denke, das ist aber auch irgendwie das Coole daran. Du siehst, was du geschafft hast und du siehst, du hast was mit deinen eigenen Händen geschaffen. Und diese Ambition und die Leidenschaft da drin, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und alles drumherum, das erlernt man.
Geil. Ich hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können. Sehr, sehr cool. Ich finde es spannend, weil hier auf azubi.de steht zum Beispiel als Voraussetzung, dass du handwerkliches Geschick mitbringen sollst. Bin ich aber auch deiner Meinung, dass man das alles erlernt. Also ich habe eigentlich total auch zwei linke Pfoten, und als ich damals im Fußboden angefangen habe, habe ich auch das erste Mal an der Schleifmaschine gestanden und bin damit gegen die Wand gerannt, und dann irgendwann konnte ich auch Fluche schleifen. Ne? Also es gibt so ein schönes Sprichwort, der Fleißige wird irgendwann den Talentierten überholen.
Witzig, daran habe ich auch gerade gedacht.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt so ein gutes Sinnbild dafür, dass wenn du Bock einfach an der Sache hast, dann kriegst du das halt auch hin, ohne dass du jetzt super krasse Talente dafür mitbringst als Handwerker.
Ja, ne? Talent ist die eine Sache, das bringt dir vielleicht einen kleinen...
Also für diejenigen, die sich gerade wundern, warum die Freya hier aufhört zu sprechen, wir haben über uns ein Rohr und da fließt immer mal Wasser durch. Also nicht irritieren lassen davon.
Genau, also Talent ist natürlich die eine Sache, das bringt dir vielleicht so einen kleinen Anfangsvorsprung, aber wenn du daraus nichts machst, dann bleibst du auf der Stelle stehen. Mhm. Und derjenige, der wirklich dann Ambitionen hat und weitermachen möchte, der wirklich Gas gibt, der überholt immer den Talentierten.
Das ist so. Hier steht auch die Frage, in welchen Schulfächern muss ich gut gewesen sein? Ich würde mich jetzt mal kurz aus dem Fenster lehnen und sagen, ich finde die Frage nicht ganz so passend.
Ja, ich denke mal, es wäre ganz gut, wenn man ein bisschen rechnen kann, also 1 und 2 irgendwie addieren, aber im Prinzip ganz ehrlich, Aufmaß und sowas alles, wenn du wirklich dann Geselle bist, das macht dein Chef, das macht der Meister. Du musst vielleicht gucken können, wie viel Spachteltüten muss ich mitnehmen oder was weiß ich. Aber ich denke, das kann auch jeder, der richtig scheiße in Mathe ist.
Ja. Also du musst halt jetzt irgendwie kein Profi in Mathe sein, um irgendwie vernünftig auf der Baustelle Sachen zusammenrechnen zu können.
Wir hatten in unserer Berufsschule, es hieß auch ganz klar nicht Mathe, es hieß Rechnen.
Ja, ja.
Um das auch ganz klar zu stellen. Also man muss keine Mathematiker sein. Also
ja. Deswegen, also ich glaube, das ist für viele auch abschreckend, weil hier steht: In welchen Schulfächern muss ich gut gewesen sein? Mathematik, Chemie, Technik, Werken. Also wenn ich das lese, würde mich das eher abschrecken, ja, ins Malerhandwerk zu gehen.
Du musst einfach nur Lust haben am Kreativsein und irgendwie merken, du möchtest etwas schaffen. So, das ist gut, das wird in der Schule nicht abgefragt, ne? Aber Chemie, sorry, dann, wenn du vielleicht in Richtung Lacktechniker gehen möchtest, aber dann bist du auch schon so weit, dass du Chemie und Mathematik alles so und so schon ein bisschen besser verstehst als der Durchschnitt im Malerhandwerk.
Mhm.
Und dann, das ist alles, sag ich mal, da drüber, über voraussetzend.
Das denke ich auch. Deswegen, um auch hier allen, die zuhören, nochmal so ein bisschen die Angst zu nehmen, ne? Einfach Bock haben. Ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung.
Leidenschaft.
Und mittlerweile, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, das ist ja jetzt eigentlich auch ein viel interessanteres Berufsfeld geworden wieder im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo irgendwie gar keiner mehr Bock hatte, auf die Baustelle zu gehen.
Total.
Also ich finde, zwei Sachen haben sich ganz gut verändert. Einmal dieses Thema, wie verstehe ich mich selbst als Handwerker, weil viele sind jetzt auch wieder stolz, Handwerker zu sein, finde ich.
Mhm.
Und können halt auch so mit geilem Service und geschwollener Brust nach draußen gehen und ihre Handwerksleistung gut verkaufen. Und was sich halt auch verändert hat, ist so das Miteinander auf der Baustelle, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt nicht mehr so ein Thema, eine Frau zu sein wie vor 10 oder 20 Jahren noch. Und ich finde auch den allgemeinen Umgang untereinander, der ist nicht mehr. Also gut, es kommt immer drauf an, wo man arbeitet, ne? Aber,
ja, das kommt immer.
Aber ich, also was ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe auf der Baustelle, hat sich schon ein bisschen was getan.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass mehr Leute, ich sehe das überall, ganz viele Abiturienten, ich meine, es sind jetzt keine besseren Menschen, so, aber halt Leute, die einfach länger sich in der Schule quasi gesessen haben. Und dass die sich dafür entscheiden, halt kein Studium zu machen und Abitur zu machen, also und irgendwie dann auch wirklich einfach stolz darauf sind, ne? Die gehen da raus und denken sich so, geil, was für ein cooler Beruf das hier auch ist. Und ich denke, es ist auch vielleicht ein bisschen unserer Gen Z-Generation geschuldet, dass wir eher sagen, was wir möchten, unsere Bedürfnisse aussprechen in Richtung, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, was möchte ich vielleicht auch und wo möchte ich hin und wie ist meine Arbeitsgestaltung, und dass man nicht quasi immer nur macht, ja okay, ja, der Chef sagt das jetzt und jetzt mache ich einfach, sondern dass du auch sagst, hey du, ich arbeite für dich, aber ich habe auch das und das, das du erfüllen musst, und damit das halt ein cooles Verhältnis wird. Und ich denke, dass wenn da so eine offene Kommunikation herrscht, dann es ist halt auch ein cooleres Arbeitsumfeld.
Ich glaube, du sprichst da aber auch vielen aus der Seele, weil früher war ja das Handwerk auch so ein bisschen synonym für Kuschen, also irgendwie Kopf einziehen und das machen, was der Meister oder der Chef dir sagt.
Total.
Und da hast du ja aber jetzt auch mega die coolen Erfahrungen hier im Betrieb machen dürfen, ne?
Ich habe einfach, ganz ehrlich, ich habe einen 6er im Lotto gezogen, was meinen Ausbildungsbetrieb angeht. Gerade mit meinem Chef, also wenn der das hört, der freut sich. Aber ich habe wirklich einfach einen 6er im Lotto, der hat mich, wie gesagt, in jedem Bereich unterstützt. Und wir haben nie, was heißt Scheißarbeit, das gehört immer dazu. Es gehört immer dazu, den kompletten Aufbau zu lernen. Das heißt, auch mal Sachen schleppen, auch das zu machen, auch Müll runterbringen, auch Tapete abkratzen und, sag ich mal, die unbeliebten Arbeiten zu machen. Aber das muss ein Geselle auch machen, das musst du können. Deswegen, wenn da ein gesundes Mittelmaß herrscht, dann ist es, denke ich mal, perfekt. Und so haben wir das hier auch gelernt.
Ein Geselle, also jetzt auch mal so, das ist ja schon Handwerkslingo. Ein Geselle ist quasi ein fertig Ausgelernter.
Ja, genau.
Ja. Und der muss sich halt aber auch hinstellen und Scheißarbeiten machen und irgendwie mal eine Leiste abfriemeln und so weiter, ne?
Ich denke, wenn das ein guter Betrieb ist und das mit den Azubis quasi, die dem wirklich etwas beibringen möchten, der Azubine etwas beibringen möchten, dann ist das ein sehr guter Ausgleich. Und wir hatten tatsächlich auch Top-Gesellen, Gesellinnen, die uns... die dann wirklich auch gesagt haben, nö, jetzt bringe ich den Müll runter und ja, ich schleife mit dir zusammen und wir machen das zusammen, damit irgendwie auch das sich gerecht anfühlt, ne? Weil die ganz genau wissen, ich kenne die ganzen Geschichten, wie das früher war, ja, und wie die gelitten haben, und die haben einfach gesagt, ey, wir wollen, dass es für euch anders ist. Wir wollen, dass ihr cool darauf, auf eure Ausbildung zurückblicken könnt und sagen könnt, ey, geil, das war einfach schön hier zu lernen, ne? Und das haben die echt gut umgesetzt.
Mega nice. Ja, wenn du gerade schon dabei bist, hier diese Lobeshymnen auf deinen Betrieb zu singen, für wen arbeitest du denn?
Also ich arbeite für das Studierendenwerk Hamburg, aber ich möchte da auch nochmal ganz genau betonen, dass es wirklich einfach auch unser Team ist, das so toll ist. Vor allem auch, ja, unser Teamleiter, der wirklich echt alles dafür gibt, das Team zusammenzuhalten und ja, irgendwie so eine familiäre Atmosphäre zu schaffen.
Und dein Teamleiter ist wer?
Jan Mutmann.
Jan Mutmann, okay. Jan Mutmann. Also jeder, der sich jetzt in der Region Hamburg noch auf einen neuen Ausbildungsplatz bewerben will, fragt bitte nach dem Jan. Und da hast du ja auch mega die Unterstützung dann bekommen, als es dann Richtung Nationalteam ging. Wie hast du denn dann da, also wir waren vorhin stehen geblieben bei den Meisterschaften oder beim Landeswettbewerb, ne?
Ja, genau.
Wie lief es denn da weiter?
Ja, also ich habe die Einladung dafür bekommen und dann kriegt man erstmal eine Aufgabe zugeschickt, wo du dir auch immer erstmal denkst so, boah, also nach der Gesellenprüfung, dann kriegst du so eine Aufgabe und bist erstmal so, okay, wie soll ich das jetzt schaffen, ne? Weil das komplett anderes Leistungsspektrum ist, was da abgefragt wird. Und dann geht es natürlich an Vorbereiten, sich halt, also diese Schritte anzugucken, überlegen, wie gehe ich daran, wie mache ich das zeitliche Management, dass das auch funktioniert, dass ich das alles in der Zeit hinkriege, weil es einfach wirklich nochmal was anderes ist als eine Gesellenprüfung. Und da hatte ich halt wirklich das Glück, dass ich dann hier in unseren Übungswerkstätten das Ganze 2-3 Mal zu machen und mir halt auch zu überlegen, okay, was für ein Farbkonzept möchte ich machen, dass das auch irgendwie gut und stimmig aussieht. Und ja, dann ging's los. Und dafür hat mich mein Chef dann auch in der Zeit freigestellt, also dass ich üben konnte.
Also freiwillig mehr oder weniger darauf verzichtet, dass du in der Zeit Geld verdienst, sage ich jetzt mal, und dich da auf deine Aufgabe mega gut vorbereiten konntest. Ja. Und das ist natürlich auch geil, wenn du so einen Rückhalt dann hast.
Toll.
Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass du dein eigenes Potenzial voll ausschöpfen konntest. Wie ging's dann für dich weiter?
Nach dem Landeswettbewerb, wo ich dann erster Platz geworden bin.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Gab es dann nochmal wie so einen Zwischenwettbewerb. Das ist für so die Nordländer, der heißt Nordcup und findet dann immer in unterschiedlichen nordischen Bundesländern statt, je nachdem, wo es halt entschieden wird. Und das ist quasi nochmal wie so ein Zwischenwettbewerb, damit die nordischen Länder, die oft nicht so viele Kammern haben oder einfach das Geld nicht in Landeswettbewerbe stecken möchten, nochmal einen Vorbereitungswettbewerb haben, um damit die nicht komplett unvorbereitet in den Bundesleistungswettbewerb reingehen. Mhm. Oft wird dann ja entschieden in den unterschiedlichen Kammern, okay, du hast jetzt die beste Gesellenprüfung gehabt, also bist du Landessieger. Da hast du aber einen extremen, wirklich extremen Nachteil, wenn du als einfach nur mit der besten Gesellenprüfung einfach in den Bundesleistungswettbewerb gehst, weil du hast so eine Aufgabe noch nie gesehen und dann, das ist einfach sehr viel schwerer machbar. Du hast nicht die Vorstellung, wie man das zeitlich hinkriegt, wie dein Zeitmanagement ist und was du vielleicht überhaupt, wo die Schwierigkeiten auch liegen, wo man drauf achten muss, ne? Und genau dafür ist ja dieser Wettbewerb dann da, dass man vielleicht erstmal so überhaupt dieses Wettbewerbsfeeling bekommt, mit anderen Teilnehmern so einen leichten Wettbewerbsrausch, ne? Und ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Genau.
Und wie hast du dann den Sprung ins Nationalteam geschafft?
Genau, dann beim Nordcup habe ich auch mein Siegerplätzchen geholt. Und danach ging es dann zum Bundesleistungswettbewerb. Dort waren wir 14 TeilnehmerInnen. Und Genau, dann ging es dann los, 2 Tage, ich glaube 14 Stunden.
Krass.
Hatten das Thema Danzig und das war eine Wucht von einer Aufgabe, die auch später zu sehr vielen Diskussionen geführt hat, weil wir einfach alle nicht fertig geworden sind. Aber da hast du einfach mal gesehen, wow, was kannst du aus den Leuten einfach eigentlich rausholen, ne, nach so einer kurzen Zeit, weil dieser Wettbewerb, ich glaube, der war im November oder sowas, wann enden die Gesellenprüfungen, Juni, Juli, August so, da ist echt nicht viel Zeit bei und dann halt wirklich so ein, so eine Leistung abrufen zu können, ne, also auch sich das dann zu überlegen, was für freie Gestaltung und was weiß ich nicht alles, ne, auch diesen Druck zu beherrschen. Und da sind echt richtig coole Leistungen bei rausgekommen.
War eine krasse Nummer also. Also keiner ist von euch fertig geworden, hast du gesagt.
Es ist, ja, wir haben tatsächlich sogar eine halbe Stunde mehr bekommen, als wir eigentlich, als eigentlich vorgesehen wurde. Und es ist optisch gesehen, könnte man vielleicht denken, ja gut, es ist fertig geworden für jemand, der nicht in der Aufgabe drinne ist. Der Yannick ist sehr, sehr weit gekommen, der auch gewonnen hat. Und es waren auch noch 2, 3 andere, wo man auch wirklich sehen konnte, okay, das sieht jetzt annähernd fertig aus. Aber wenn man weiß, wie viel da eigentlich noch gemacht hätte werden müssen, weißt du, da hättest du nochmal 1,5 Stunden dranhängen können.
Ja, krass.
Aber es ist auch, man muss auch wirklich sagen, ich habe viel mit Matthias, unserem Nationaltrainer, geredet und es ist unfassbar schwierig, so eine Aufgabe zu erstellen. Ne? Du musst immer abpassen können, gut, wie schwierig, es darf natürlich nicht zu leicht sein, damit nicht alle fertig werden, das ist vorgesehen, damit du auch bewerten, weil wenn alle fertig werden, ist es schwieriger, Fehler zu finden und irgendwie die ersten 3 Plätze, sage ich mal, rauszufinden.
Ja.
Es darf aber halt auch nicht zu schwierig sein, damit es nicht so passiert wie bei uns. Du kannst aber auch niemanden vorher testen lassen, weil wen willst du da, wenn du jetzt eine eigene Firma hast, wen willst du denn da jetzt wirklich abstellen und 2 Tage hinstellen und sagen, ja, jetzt guck mal, ob man das auch schaffen kann.
Ja.
Ne? Und ohne Vorbereitung ist dann natürlich auch immer noch was anderes. Deswegen ist halt immer so, glaube ich, schwierig zu schauen, wie konzipiere ich jetzt so eine Aufgabe, dass es für alle machbar ist, ne?
Das stelle ich mir auch krass und schwierig vor.
Total.
Gerade wir haben ja auch häufig das Thema, dass wir mit, wenn ich mich so mit den Leuten aus den Betrieben unterhalte, dass wir es teilweise den Leuten auch zu leicht machen.
Mhm.
Also ich sage jetzt mal, dass die Einstiegshürde für ein richtiges Ergebnis oder das, was man eigentlich von einem fertigen Gesellen erwarten würde, teilweise zu niedrig ist.
Ja.
Und deswegen verstehe ich das auch, dass es dann schwierig ist, da einen guten Mittelweg zu finden.
Ja.
Und als du dann bei den Bundesleistungswettbewerben, Schrägstrich Deutsche Meisterschaft, wie hast du da abgeschnitten?
Ich war 2. Platz und es war wirklich, also es war eine ganz knappe Nummer, 1/2 Punkt oder so Unterschied, aber so ist das dann
zum
halt.
Yannick.
Ja, genau, es war, wurde dann immer wieder hin und her. Erst war ich Erster, dann ist er Erster geworden und dann wurde halt nochmal mit Punkten abgeglichen. Also ich bin 2. geworden und bin aber tatsächlich extrem stolz darauf, weil ich dachte, ich bin ganz weit hinten. Also ich bin da heulend rausgelaufen aus dem Wettbewerb und war, ich habe Rotz und Wasser geheult im Hotel. Ich war fix und fertig. Ich meinte zu meiner Mutter, ich gehe nicht zur Siegerehrung, das wird total peinlich, ich kann mich nirgendwo mehr sehen lassen. Und dann wurden die 4. Plätze alle, es gibt nur 4. Plätze und dann die 3. Und es wird dann halt nach und nach aufgerufen und irgendwann war so, okay, jetzt sind alle 4. Plätze weg. Und ich gucke so zu meiner Mutter rüber und denke so, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht, also das kann doch nicht sein. So, ich habe mich wirklich nicht ganz hinten, aber nicht da, wo ich sein wollte. Und dann wurde der 3. Platz aufgerufen und ich war so, alter Schwede, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann kam es 1., 2., Yannick und ich. Und ich war einfach nur sowas von geflasht. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich war, ja,
krass.
Ich war hin und weg. Ich habe mich extrem gefreut. Also,
nice.
Ja.
Voll gut. Und das ist ja auch eine spannende Erfahrung, stelle ich mir vor, wenn du halt so einen krassen Anspruch an dich selber hast.
Extrem, ja.
Wenn, also du rennst da ja nicht heulend raus, wenn du nicht sehr perfektionistisch unterwegs bist.
Ja, das ist leider so.
Ne? Also ich glaube, es gibt auch viele Leute da draußen, die einen heftig hohen Anspruch an sich selber stellen, was auf der einen Seite eine gute Sache ist und auf der anderen Seite einen aber auch ein bisschen kaputt machen kann. Deswegen Hut ab dafür, dass du dann erstmal deinen Platz auf der Treppe gefunden hast. Dankeschön. Und dass du zur Siegerehrung gegangen bist, weil ich glaube, das war fast noch der schwierigere Schritt.
Ja, ja, sich da hinzustellen, obwohl du weißt, okay, du bist überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, die du dort abgegeben hast. Und das war schon eine Sache. Ich weiß noch, wo die Simone Diehl aus dem Bundesverband hat dann von allen natürlich Fotos vor ihrer Box gemacht und ich nur so, und sie so, lächel doch mal. Und ich so, ich lächel doch. Ich kann nicht. Ja, also das war dann schon, aber ich habe mich gefreut, dass ich hingegangen bin zu der Siegerehrung. Wäre ja auch Quatsch gewesen, wenn nicht, aber.
Aber trotzdem, es kostet einen ja dann trotzdem Überwindung.
Ja, total.
Ja, deswegen da Hut ab. Und spannend, wie es dann für dich weiterging, weil.
Ja.
Also wir haben ja noch ein paar Minuten bis zur Exzellenzmedaille.
Ja.
Wie kam denn, jetzt kommt aber der Sprung ins Nationalteam, ne?
Genau, jetzt haben wir die Einladung bekommen, möchtet ihr im Nationalteam dabei sein, die ersten 3 Plätze und dann unterschreibst du einen Vertrag, damit du halt auch sagst, okay, ja, ich möchte auch an den Seminaren teilnehmen und ich bin auch aktives Mitglied und sag nicht nur, ich bin dabei und dann bin ich nämlich sowieso nicht dran teil, sondern damit die sich auch absichern, dass du halt auch dabei bist, dann unterschreibt man einen Vertrag und ist dabei, ist drinne.
Geil. Und wie sieht denn, oder ja, du bist ja immer noch Teil des Nationalteams. Du bist ja
nicht mehr lange, aber ja.
Nicht mehr lange, aber du warst dann, du wurdest quasi nochmal geehrt, ein zweites Mal dabei sein zu dürfen. Und wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also wirklich so Standardarbeitsalltag, auf der Wechsel so zwischen Baustelle und Nationalteam.
Ja, es ist im Prinzip wie ein Ehrenamt, kann man sich vorstellen. Mhm. Man repräsentiert das Malerhandwerk halt nach außen hin. Wir kriegen kein Geld dafür oder wir kriegen halt ja durch die Sponsoren kriegt man natürlich ab und zu irgendwelche ein paar Goodies und so. Aber an sich machst du das auf freiwilliger Basis, ne? Setzt deine Freizeit ein. Ich muss so Urlaub nehmen für sowas alles. Also Nationalteam findet meistens eigentlich eher also alle paar Monate statt. Wir haben jetzt nicht wöchentlich irgendwelche Meetings oder Veranstaltungen. Mhm. Das wäre auch einfach, glaube ich, würde einfach den Rahmen sprengen, auch von dem Zeitmanagement, was die Leute sich auch freinehmen können. Aber wenn wir jetzt mal so eine Woche nehmen, wo jetzt was läuft, wo wir Seminare haben, zum Beispiel nächste Woche sind wir bei PUFAS in Leipzig. Und dann sieht es so aus, also morgens, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, ist immer unterschiedlich, weil ich ja Gleitzeit habe, öffentlicher Dienst, ich habe ein bisschen Glück. aber bis 7 Uhr bin ich eigentlich auch immer auf der Baustelle. Und dann geht's los. Entweder haben wir sind Aufgaben verteilt, ich weiß, wo ich hingehen muss, oder wird dann halt gesagt, okay, fahr dahin. Manchmal ist auch nur Kleinscheiß, dann fährst du halt viel rum. Wir haben ja viele Wohnheime und so, dann streichst du ein Zimmer, Küche oder mal eine Mensa, größeres Projekt. Ja, so viel. Und ich kann mir auch relativ selbst gut einteilen, wann ich dann frei mache. Also sind keine festen Teams oder sowas. Mal ist man zusammen, mal ist man alleine unterwegs. Genau, und wenn wir dann in der Woche zum Beispiel das Nationalteam, dann reise ich meistens, weil die Seminare irgendwo in Mitte Deutschland und ich ja immer im Norden bin, habe ich immer eine längere Anreise und reise dann einen Tag vorher an und dann beginnt es morgens um 10 Uhr meistens oder 9 Uhr die Seminare und dann geht's los.
Krass. Also gut was zu tun und viel rumgereise. Das kann ich gut nachfühlen. Von Berlin ist halt auch nicht immer der geilste Weg irgendwo hin, aber Hamburg ist ja nochmal nördlicher, deswegen verstehe ich das auch, dass man dann ein bisschen früher anreisen muss. Und für diejenigen, die jetzt nicht Teil des Nationalteams sind, Malerhandwerk kann ja auch völlig unterschiedlich aussehen. Also du sagst, du streichst jetzt, ich sage jetzt mal, in öffentlichen Diensten hier mal ein Zimmer und da mal eine Mensa, ne? Ja, es gibt aber auch Handwerksbetriebe, die machen fast nur Neubau und streichen, also da wird dann halt vor allen Dingen irgendwie gespritzt, ne?
Ja, klar.
Was sind denn so, wo sagst du denn, Was ist denn so interessant am Malerhandwerk, dass du sagst so, boah, das bockt mich oder das reizt mich?
Einfach, weil es so, was du schon sagst, einfach so extrem vielseitig ist, was man alles machen kann. Wie gesagt, es gibt Firmen, die machen Neubau, dann gibt es aber auch Altbausanierung oder viel Privatkundschaft. Haben wir jetzt gar nicht, aber das ist, sage ich mal, das, worauf ich auch irgendwie auch Lust hätte, halt irgendwie auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden einzugehen und da zu gucken, dann gibt es natürlich auch Sanierung an sich, irgendwie Denkmalschutz oder sowas, in die Richtung kann man auch gehen, zum Beispiel, oder Kirchenmalerei, das ist ja auch ein Teil des Malerberufes, und es ist einfach super interessant, super verschiedene Bereiche, Fußboden, Wärmedämmung. Du machst jeden Tag etwas anderes. Selbst wenn du Zimmer streichst, irgendwie hast du jeden Tag ein anderes. Selbst wenn du nur Zimmer streichst, hast du jeden Tag ein anderes Zimmer. Mhm. Und du hast irgendwie immer was Neues, du hast nicht das Gleiche. Und das ist einfach extrem besonders. Du kannst super viel schaffen und du machst die Leute damit glücklich. Also man kennt das einfach. Man kommt in so einen Raum rein und das ist eine andere Atmosphäre, wenn es fertig ist. Es fühlt sich wie frisch, also so wie als hätte man einfach die komplette Energie einmal ausgetauscht und super viel Positives reingegeben, ne? Wie glücklich die Menschen sind, wenn man da sowas Fertiges geschaffen hat. Das ist richtig toll.
Geil. Und du hast natürlich am Ende des Tages gesehen, was du gemacht hast, ne?
Ganz genau, das ist es irgendwie auch, ne? Also ich denke, das ist das auch, was dann viel vom Büroalltag unterscheidet, dass man, klar, Excel-Tabelle hast vielleicht auch eine fertig gekriegt, aber es ist nicht so interessant, als wie wenn du ein Treppenhaus gestrichen hast, ne? Und siehst, boah, das sah vorher echt nicht mehr so schön aus, und dann hast du sowas Geiles geschaffen, und ja, es ist einfach, ja, es ist ein richtig geiler Beruf, kann ich nur empfehlen.
Sehr schön. Und wieder den Sprung zurück zum Nationalteam. Als du, jetzt muss ich kurz überlegen, 2022?
Ja, genau.
2022 ins Nationalteam gekommen bist, da warst du die Einzige.
Ja, tatsächlich. Wir waren die Dritte bei uns im Raum, die wollte nicht ins Nationalteam, und dann war ich die Einzige.
Wahnsinn.
Für ein Jahr lang.
Krass. Und aber auch cool, wie sich das verändert hat, ne? Also jetzt mittlerweile ist
kompletter Umschwung, kompletter Umschwung. Jetzt sind Daniel und Yannick alleine.
Ja, jetzt sind Daniel und Yannick die einzigen zwei Kerle. Und ihr seid jetzt weiblich dominiert. Und ich finde das aber auch eine spannende Entwicklung, weil das nicht nur beim Nationalteam so ist. Ich war jetzt bei Winkler und Gräbner gewesen. Da findet immer der Azubi-Contest statt. Und ich war jetzt in Chemnitz, und dort ist es so ein bisschen auch wie, die versuchen das so ein bisschen nachzubilden wie bei der Nationalmannschaft. Die haben da 10 Boxen,
ja.
Und von den 10 besten Betrieben aus der Region tritt jeweils ein Azubi an. Und letztes Jahr, würde ich mal sagen, war es noch halb-halb.
Ja.
Und jetzt waren es, glaube ich, nur noch 2 Kerle und 8 Frauen.
Ja, das ändert sich.
Und auf dem Siegertreppchen standen halt 3 Frauen. So, und das ist halt, das ist schon spannend, wie sich das dann halt auch verändert hat, weil ich glaube, jetzt einfach auch viele gesehen haben, dass diese Angstmacherei vorm Handwerk im Allgemeinen, vor allen Dingen gegenüber Frauen, nicht mehr so die Daseinsberechtigung hat.
Total. Ich glaube, es ist auch, gerade wenn man als Frau einen Handwerksberuf wählt und sich darüber bewusst ist, dass das gewisse Klischees sind, behaftet sind diesen Berufen, dass man das wirklich möchte. Dass du nicht irgendwie gedacht hast, oh ja, ich habe sonst nichts gelernt, was soll ich machen, werde ich Maler, sondern das ist ein geiler Beruf, Maler, Mann, ich will Malerin werden. Oder ich will Tischlerin werden oder Zimmererin oder Dachdeckerin. Und dann entscheidest du dich dafür aus einer Leidenschaft heraus und bist vielleicht auch teilweise leistungsbereiter dazu, etwas mehr zu geben, weil du das aus einem inneren Impuls gewählt hast, dass du wirklich das machen möchtest. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch vielleicht dieser leichte Umschwung ist, erstmal weil viel mehr Frauen im Handwerk zu sehen sind und dann auch, weil dort eine gewisse Leistungsbereitschaft einfach herrscht.
Das mit der Leistung, das finde ich spannend. Was ich jetzt so gehört habe, ne, das kann jetzt auch Bullshit sein, aber was ich jetzt so gehört habe, ist, dass vor allen Dingen diejenigen, die jetzt im Malerhandwerk einsteigen oder generell im Handwerk einsteigen, so wie du sagst, die haben erstmal Bock auf das Thema. Mhm. Aber die müssen sich auch noch ein Stück mehr durchkämpfen. Also je nachdem, in was für einem Betrieb man arbeitet, muss man sich halt mehr beweisen. Mhm. Und ich sag mal, das kann jetzt auch Stereotyp sein, wie auch immer, aber dass Frauen halt auch filigraner arbeiten. Gibt sicherlich auch einige Männer, die sehr filigran arbeiten können, aber so was ich jetzt so gerade von den älteren Kollegen aus den Betrieben gehört habe, ist, ja, wenn ich irgendwie will, dass es super akkurat wird, dann nehme ich mir die Gesellen mit auf die Baustelle. Mhm. Und ja, das finde ich halt auch wieder spannend, dass es schon so ein auch positiv etablierte Stereotypen gibt, also so Vorurteile gegenüber Frauen auf den Baustellen, die positiv behaftet sind.
Ich denke, dass es sehr viel Positives und eigentlich eher hauptsächlich positive Klischees gibt, die Frauen da mit sich tragen und dass eigentlich eher Männer unter negativen Stereotypen leiden, die im Handwerk herrschen. Und ja, genau. Also ich würde das auch so bestätigen, dass ich das gesehen habe, dass Frauen oft ja vielleicht ein bisschen detailverliebter sind oder sich eher in diese filigranen Arbeiten stürzen. Ja, aber es gibt natürlich auch extrem viele Männer, die auch filigran arbeiten. Also jetzt auch nochmal zu Yannick, der wirklich einfach, ich muss den auf eine super Stufe heben, weil der macht top Arbeit. Also ich bin immer wieder beeindruckt, unter was für einem Stress, unter was für einem Zeitdruck der so sauber arbeitet. Das ist Wahnsinn. Und da wird man wieder sagen, Stereotyp gebrochen. Mhm. Da gibt es auch viele Männer, die einfach auch so arbeiten können.
Ja. Ja, der Yannick ist schon ein guter, muss man ja zugestehen.
Ja, der macht das.
Und als ich das erste Mal vom Maler-Nationalteam gehört habe, hatte ich keine Vorstellung, was das eigentlich ist. Mhm. Und habe gedacht, naja, das wird so eine Truppe von Mitte 40-Jährigen sein, die ihr Leben lang auf der Baustelle gearbeitet haben und die treten dann bei so einem, also mit einem Bierkasten unterm Arm treten die dann auf so einem freien Feld gegeneinander an und gucken, wer am schnellsten streicht. Ne? Ja. Das ist halt so der erste Gedanke, den ich hatte. Das ist ja auch wieder Klischee. Mhm. Aber es ist eine total junge Truppe.
Total. Also es geht ja eigentlich direkt nach der Ausbildung los, je nachdem, wann du gestartet hast. Sind das alles zwischen, ich würde mal sagen, 20 und 26 oder so sind wir. Also eine ziemlich junge Truppe. Und nicht mit, wer streicht am schnellsten, finde ich interessant, weil das immer das allererste ist, was ich gesagt bekomme, ach ja, was macht ihr denn dann? Wer guckt dann, wer am schnellsten streichen kann? Weil die Leute einfach dieses Bild haben, dass Maler Wände streichen, aber ein Maler kann so viel mehr. Ein Maler ist mittlerweile ein Allrounder und ich denke, das wird auch immer noch weiter dahin gehen, dass ein Maler irgendwann gefühlt alles machen wird. Und ja, wir machen halt auch schon ganz schön viel in diesen Wettbewerben und da wird schon ganz schön viel abgerufen.
Das ist schon echt eine krasse Nummer, weil die Euroskills, ging ja auch über 3 Tage.
Ja.
Also ihr seid dafür nach Polen, nach Danzig gefahren.
Ganz genau.
Und du bist da mit einer Medaille rausgegangen. wie war die Erfahrung für dich da in Danzig?
Schweren Worten zu fassen, weil es war während der Zeit, muss ich ehrlich sein, einfach nur purer Stress. Es war komplett morgens aufgestanden, 5 Uhr. Unsere Teamleader haben spätestens um 5.15 Uhr haben die bei uns allen an der Tür geklopft. Es musste einer die Tür aufmachen, sonst sind die nicht weggegangen. Das heißt, du hattest wirklich dieses, okay, ich muss jetzt um 5 Uhr aufstehen. Und dann geht's los, frühstücken, dein Herz buppert die ganze Zeit, das kann mir keiner erzählen, dass er da komplett gelassen zu seinem Wettbewerb fährt, weil es geht wirklich um was und du hast dich so lange darauf vorbereitet und möchtest ja irgendwie auch nach außen zeigen, du repräsentierst ja einfach auch Deutschland damit, ne? Das Malerhandwerk und dann noch Deutschland, das deutsche Malerhandwerk und möchtest natürlich auch zeigen, was können wir eigentlich, ne? und die Leistung abrufen, die du über Monate lang geübt hast. Also da steht schon ein gewisser Druck hinter irgendwie.
Das ist im Endeffekt die EM des Malerhandwerks, ne?
So ist es, so ist es. Das ist Wahnsinn. Und dann geht's 8 Uhr los und es werden die Aufgaben besprochen. Und es ist natürlich auch nochmal die sprachliche Barriere, weil es kommen so viele Länder zusammen. Ich glaube, wir waren 15, also ein richtig großer Skill. Die meisten Skills haben, denke ich mal, so 6 Leute oder sowas. Also 15 ist schon recht, richtig groß. Und dann hast du da 15 unterschiedliche Nationen, wo gefühlt die Hälfte nur Englisch versteht. Also und dann ist es da extrem laut in diesen Hallen und du möchtest natürlich auch alles mitbekommen. Es wird nochmal alles abgeklärt. Was darf gemacht werden? Was darf nicht gemacht werden? Wie laufen die Pausenzeiten ab? Also alles Organisatorische. Und dann unter diesem Druck, den du ja dann irgendwie noch hast oder dieser extremen Aufregung, dann zuzuhören, ja, das ist schon einfach ein krasses Gefühl. Da ist man auch echt super dankbar, dass man seinen Experten dabei hat und dann nicht alleine steht und vielleicht denkt so, okay, ich habe gerade nicht zugehört, kann uns nochmal jemand sagen. Also ja, das ist schon krass. Und dann geht's los mit der Vorbereitung. Der erste Tag ist ja Vorbereitungsarbeiten. Und da geht es natürlich noch nicht um so viel, aber es bestimmt natürlich, wie verläuft dein weiterer Wettbewerb, ne? Wenn du da schon zum Beispiel die Tür nicht richtig gespachtelt kriegst oder dies und das, da tauchen dann die ersten Sachen auf, wo man sich okay überlegen muss, okay, wie mache ich das dann in den weiteren Wettbewerbstagen? Und ich würde sagen, es war keine entspannte Zeit. Ich bin da nicht entspannt durchgegangen. Ich habe tatsächlich hier unser Fahrzeuglackierer, der war, ich habe noch nie so jemanden so gechilltes gesehen. Der stand gefühlt jedes Mal, wenn ich mal nach draußen geguckt habe zu den Zuschauern, stand der da immer da, hat mir zugeguckt. Der war einfach so locker. Aber ja, ich bin halt sehr perfektionistisch, sehr leistungsorientiert und ja, da war schon ein gewisser Druck, den ich mir auch selber gemacht habe. Und am Ende des Tages war ich einfach so froh, dass es vorbei war. Wenn man ehrlich ist, ich war froh, dass es zu Ende war. Das haben wir auch alle vorher gesagt. Man denkt sich, ach Quatsch, ja, das ist doch, nee, aber doch, man ist, wenn diese Siegerehrung ist, dir ist eigentlich auch gefühlt alles egal. Du bist einfach nur so, gut, es ist jetzt fertig, du hast es geschafft und ja, da fällt dann auch erstmal so eine krasse Last ab. Also, aber so rückwirkend gesehen war es eine wahnsinnig schöne Zeit. Du hast viele Leute kennengelernt. Also, wie gesagt, 15 Nationen. Mit manchen kannst du dich natürlich besser unterhalten. Österreich, Schweiz ist ja eher deutsch, kannst du dich auf Deutsch unterhalten. Mhm. Aber auch mit Holland und was war das noch, Schweden und so. Da sind dann Slowenien. Slowenien war das. Mhm. Hat man dann auch cool was aufgebaut, ist sich auf Instagram gefolgt und klar, man hält jetzt nicht unbedingt den Kontakt, aber man weiß, man guckt immer noch so, was machen die anderen und das so für sich selber mitzunehmen, das ist einfach richtig schön.
Cool. Also ist da draus eigentlich mehr entstanden als nur ein Wettbewerb, sondern für dich steht da viel mehr noch dahinter. Also du hast
ja,
du
das
hast
Ganze drum und dran.
Das Ganze drum und dran, ne? Du hast andere Nationen kennengelernt, du durftest gegen andere Nationen antreten. Ja. Du hast Deutschland repräsentiert in diesem Wettbewerb. Und jetzt musst du mir mal erklären, was ist eigentlich diese Exzellenzmedaille?
Die Exzellenzmedaille wird festgelegt für so für einen gewissen Skill-Durchschnitt. Also es gibt dann, wo man sagt, okay, das ist überdurchschnittlich gute Leistung. Und es gibt manche Skills, die kommen, selbst wenn sie aufs Treppchen kommen, kommen sie gar nicht auf diese Punktzahl. Mhm. Weil es in manchen Skills verliert man einfach schneller Punkte als in anderen. Mhm. In manchen gewinnst du sehr viel Punkte. Es gibt zum Beispiel was ist das, Heizungs irgendwas oder Kältemechanik, glaube ich, da verlierst du unfassbar wenig Punkte, die haben einen extrem hohen Punktespiegel und gewinnen dann oft auch so Best of Nation, das, weil das auch immer nach den Punkten geht. Und bei uns war der Durchschnitt, also wenn du musst über 700 Punkte bekommen, um eine Exzellenzmedaille zu bekommen. Und ich will mich jetzt nicht hochloben, aber das ist schon, da muss man schon erstmal hinkommen, ne? Also
da hat dir dein Perfektionismus das verschafft, die Punktzahl. Cool. Glückwunsch.
Dankeschön.
Und jetzt hast du gesagt, für dich ist es das letzte Jahr.
Ja.
Und lachendes und weinendes Auge gehe ich mal von aus.
So ist es, ja. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch man ist im Team mega zusammengewachsen. Das hätte ich auch gar nicht so gedacht, weil man ja gar nicht so krass viele Seminare hat. Aber doch über die Zeit ist man echt zu so einem Team gewachsen. Und das finde ich auch richtig schön, ne? Also man hat auch noch ab und zu so Kontakt oder auch mit anderen Mitgliedern. Hier der Benny, der hat letztens geheiratet, wo er uns dann zu seiner Hochzeit einlädt und so einfach ein richtig schönes, ja, so Kontakte noch, ne?
Ja, das ist cool, wenn ihr da so ein Wir-Gefühl kreieren
Total.
Könnt. Und was hast du, also hast du jetzt so ein bisschen die Rolle der großen Schwester für die anderen, die jetzt dazugekommen sind?
Ich glaube, nee, das eigentlich nicht. Aber ich denke schon, dass die gucken dann schon, teilweise denken sie, es ist cool, was du da geschaffen hast und so. Ich würde jetzt nicht sagen, die heben einen dann höher oder sehen als, aber die gucken sich dann schon an. Ich habe ja auch mit der Lena im Voraus für ihren Bundesleistungswettbewerb zusammen mit ihr trainiert und konnte ihr dann auch Tipps geben, was ich echt auch eine super tolle, schöne Erfahrung fand. So meine eigenen Sachen, die ich, wo ich viele Fehler gemacht habe, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mir gemerkt habe, einfach weiterzugeben und zu sagen, hey, guck mal, so kannst du das machen, das kannst du für dich nutzen und eher in diese Richtung, ja.
Okay, also du hast da so eine leicht pädagogische Rolle auch einnehmen können. Und wenn jetzt das Nationalteam durch ist, hast du schon einen Plan, wie es für dich dann weitergeht?
Ja, mein Arbeitsverhältnis endet ab dem 1.8. Und dann ist erstmal Reisen angesagt. Ich habe ein paar Pläne, was ich so erreichen möchte, was ich vielleicht, was ich mir vorstellen könnte. Aber erstmal ist jetzt so gucken. Und ich habe einfach gerade durch das Ruanda-Projekt, wo ich auch war, gemerkt, wie cool ist es eigentlich zu sehen, wie andere Länder mit dem gleichen Berufen umgehen, wie die anders an Dinge herangehen und das einfach ganz anders machen. Und es ist nicht richtig oder falsch, wie wir das machen oder wie die das machen. Es ist einfach nur anders. Mhm. Und das möchte ich einfach sehen. Ich möchte die Welt sehen und ich möchte sehen, wie andere Nationen quasi ihren Beruf ausüben und dort irgendwie vielleicht auch Dinge einfach für mich mitnehmen. Ja.
Okay, also du bist quasi als deutsche Handwerksbotschafterin unterwegs und guckst den Leuten über die Schulter,
ganz
so der
genau.
Plan. Und wenn wir jetzt aufs deutsche Handwerk gucken, was glaubst du, wo geht jetzt gerade die Entwicklung und die Reise hin?
Ich denke, das wird auch immer digitaler. Also es wurde ja auch schon in dieser Delphi-Studie besprochen, ja, Roboter viele, ne? Ich meine, es kommt ja auch immer mehr, bei Caparol auch die ersten Malroboter und ja, immer mehr in die Digitalisierungsbranche auch und es wird vielfältiger. Also es, ich denke, dass viele Leute auch nicht mehr so viel Lust auf Studium haben, dass es vielleicht auch irgendwann in Richtung wieder Ausbildungsberuf geht, weil die merken, ey krass, ich kann was schaffen. Gerade durch Corona haben, glaube ich, viele gemerkt, wie kreativ und handwerklich man eigentlich Sachen machen kann. Und ja, ich denke, das wird da auch wieder hingehen, also dass viele Leute sich fürs Handwerk interessieren werden.
Ich glaube, wir haben's, wir sind fertig.
Perfekt.
Sehr schön. Dann danke dir, dass ich hier im kühlen, verregneten Hamburg heute mit dir im Keller sitzen durfte.
Danke auch, dass du hergekommen bist.
Na, aber sehr gerne. Und danke auch natürlich wieder an alle da draußen fürs Zuhören. Das Malerhandwerk ist und bleibt eine sehr spannende Berufsmöglichkeit, wie ihr gerade gehört habt. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich dann auch ganz viel Spaß wieder bei der nächsten Episode beim Reinhören. Und tschüss, würde ich sagen, ne?
Tschüss, hau rein.
Bis dann, ciao.
Bis dann.